SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Podcasts, Hörbücher, Hörspiele, Audioformate boomen wieder. Und uns Radiomenschen freut das ganz besonders. Normalerweise entstehen diese Audioformate im Studio, manchmal tagelang und aufwendig produziert. Es gibt aber auch das ganz besondere Vergnügen des Live-Hörspiels. Theater nur für die Ohren, vor den Augen des Publikums. Und dafür braucht man nicht nur tolle Stimmen, sondern auch Geräusche. Von Schritten über Asphalt bis hin zu Tierstimmen, die im Hörspiel vorkommen. Mein heutiger Gast ist Geräuschemacherin Annika von Trier. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Sie haben ein bisschen von Ihrem Equipment zum Geräuschemachen mitgebracht. Zum Beispiel sehe ich Kokosnüsse und viele Tücher.
Ja.
Was für Geräusche kann man damit imitieren? Das ist das Pferd gewesen. und das haben Sie gemacht mit den Kokosnüssen?
Ja, nicht nur mit den Kokosnüssen. Also ich habe zwei halbe Kokosnuss, ausgehöhlte Kokosnussschalen. Dann habe ich Kirschkernkissen, die wiederum auf einem Sandsack liegen.
Also okay.
Man muss immer das ein bisschen entkoppeln so und gucken, worauf klingt es am besten, worauf läuft das Pferd? Ist da irgendwie Schmutz mit dabei? Ist das, liegen da Steinchen rum und so? Das klingt natürlich anders, als wenn es auf reinem Stein oder Holz laufen würde.
Mhm. Haben Sie noch ein zweites Beispiel?
Mhm.
Ja, die Älteren unter uns kennen das noch.
Ja, genau. Das ist immer der Test.
Die Schreibmaschine. Und erklären Sie mal kurz, wie Sie das produziert haben, dieses Geräusch.
Das ist ganz einfach ein Latte Macchiato-Becher, wie man das so kennt. Natürlich recycelbar, also Pappe und dann aber der unrecycelbare Plastikdeckel drauf. Und da spiele ich dann mit dem Daumen auf dem Deckel herum. Und das andere ist einfach so eine Glocke, mit der man den Diener hervorholt aus der unteren Etage.
So hat der Plastikdeckel vom Kaffeebecher dann doch nochmal einen ordentlichen Verwendungszweck bekommen.
So ist es dann wirklich recycelt, genau.
Welches Geräusch ist Ihr Lieblingsgeräusch?
Oh, mein Lieblingsgeräusch. Ja, immer ganz gut. Passt natürlich auch dieses hier. Vor allem, wenn man auf der Bühne oder irgendwo steht.
Das Herzklopfen.
Ja.
Seit den Anfängen des Tonfilms gibt es Geräuschemacher. Der Foley Artist, wie er im Englischen heißt, vertont zumeist in der Postproduktion die laufenden Bilder mit Schritten, Wasserplätschern, Donnerhall, alles, was beim Drehen des Films selbst für die Dialoge störend gewesen wäre. Annika von Trier ist mein Gast heute Abend und auch sie ist Geräuschemacherin. Allerdings übt sie diese Kunst auf der Bühne aus. Wie sind Sie eigentlich zu diesem Beruf gekommen?
Durch einen Zufall, also wie zu einigen meiner Berufe, die ich so habe, weil die Regisseurin Regine Arim, die dieses Format Hollywood on Air erfunden hat und die Regie macht und die Texte auch umschreibt, die Filme
also Live-Hörspiele auf die Bühne bringt.
Genau, live, also Hollywood on Air bedeutet Live-Hörspiel, also mit Schauspielern, die in einen Text gucken, diesen Text lesen und natürlich in die Rollen reingehen und dann sitzt ein Musiker und ein Geräuschemacher mit auf der Bühne. Und genau, die Regisseurin hat vor 2 Jahren zu mir gesagt, Annika, du bist meine Geräuschemacherin. Und dann habe ich gesagt, klingt interessant. Ja, gut, mache ich.
Aber das haben Sie vorher noch nie gemacht?
Habe ich noch nie gemacht, nee.
Und wie kam sie darauf, dass sie ausgerechnet Sie angesprochen hat?
Naja, sie kannte mich als Performance-Künstlerin, Musikerin und ja auch in so einer Vielseitigkeit. Und weiß ich nicht, hat sich irgendwann gedacht, das ist meine Geräuschemacherin und das ging dann auch auf.
So, und jetzt lernen Sie das mal bitte schön. Das Handwerk des Geräuschemachens lernt man ja durch Überlieferung.
Ich hätte auch nicht zugesagt, wenn ich nicht schon einen tollen Geräuschemacher kennen würde, nämlich Max Bauer aus München. Und den habe ich dann angerufen und habe gesagt, Max, ich brauche einen Meister. Das lernt man nämlich so in diesem Schüler-Meister-Verhältnis. Und dann war Max in Berlin und ich habe ihm vorgestellt, was ich mir so ausgedacht habe. Und er hat mich noch in einige Geheimnisse des Geräuschemachens eingeführt.
Also wie lernt man denn Geräusche machen? Also ist das so ein Tagesseminar dann mit ihm gewesen?
Na, das waren tatsächlich 6 Stunden in meiner Wohnung. Ich habe gekocht und danach haben wir uns hingesetzt und ich habe ihm meine Sachen gezeigt und er hat mir noch andere Sachen mitgebracht und gezeigt. Und dann ist es einfach ganz viel Erfindung, probieren, in die Abstellkammer gehen, in den Werkzeugkasten schauen, das Verpackungsmaterial aus dem Müll holen. Und eigentlich, wenn ich in dieser Vorbereitung bin, ein Stück vorzubereiten, dann nehme ich alles in die Hand und dann, ach, wie klingt das? So, dann diese Überraschung, man hat eben eine Verpackungsfolie und dann hat man plötzlich Kaminfeuer. Oder ich habe eine Glocke, eine Kirchenglocke gesucht und dann dachte ich erst, ja, kaufe ich mir so eine Schiffsglocke, so für eine 10 Kilo Schiffsglocke, aber ist natürlich für unterwegs ein bisschen unpraktisch. Und dann habe ich alle Töpfe durchprobiert, wie klingen meine Töpfe zu Hause. Und jetzt haben wir keinen Milchtopf mehr zu Hause, sondern das ist jetzt meine Kirchenglocke.
Die Kirchenglocke ist genau. Ein Milchtopf. Warum braucht man denn einen Meister?
Also ich lerne tatsächlich am liebsten von Menschen. Also ich bin niemand, der sich jetzt so YouTube-Seminare reinzieht und danach weiß, wie es geht. Also ich brauche tatsächlich ein richtiges Vorbild oder ja, jemand, der auf seinem Gebiet gut ist und von dem, der das dann menschlich auch weitergibt. So.
Ich hatte gedacht, weil die meisten Geräusche vielleicht auch geheim gehalten werden in diesem Bündnis der Geräuschemacherinnen und Geräuschemacher. Weil das sind ja nur 40 in ganz Deutschland.
Oh, ja, ich habe von 20 gehört. Okay, gut. Aber vielleicht sind es 40. Ja, keine Ahnung. Also ich habe nur gehört jedenfalls, ich habe Max auch gefragt, wie viel Live-Geräuschemacherinnen, also Frauen es gibt in diesem Beruf. Und er meinte, wahrscheinlich bist du jetzt die Erste.
Und in 20er Jahren,
ja, genau. In 20ern gab es wohl schon mal eine, aber das bin ich noch am Recherchieren.
Mhm. Aber wie geheim hält man normalerweise das Geräusche machen oder die Tricks, auch vor den Kollegen vielleicht?
Na, ich habe festgestellt, dass doch einige auch sozusagen auf YouTube zu finden sind von den Kollegen, weil das natürlich ein interessantes Feld ist, was immer gerne auch ja, besichtigt wird von außen. Und ich habe eben das Glück mit Max Bauer, dass der mir ein paar Geheimnisse verraten hat. Und wenn mich Leute fragen nach der Vorstellung, gebe ich es auch gerne weiter.
Man sieht sie ja auch auf der Bühne.
Eben.
Kann es so geheim nicht sein, genau. Dann in Ihrem Fall. Aber von welchen Geräuschen würden Sie niemals verraten, wie Sie sie produzieren?
Ah, also ich bin sehr stolz auf meine Pferdekutsche. Und da habe ich mir eben einen alten Koffer genommen mit allen möglichen Sachen, die da dranhängen. Habe auch Zaumzeug aus Mecklenburg, aus einer Scheune von einer Freundin, die dort lebt. Die habe ich einfach im Sommer gefragt, sag mal, habt ihr nicht noch Zaumzeug? Ich muss jetzt eine Pferdekutsche mit Pferd machen und so. Und da habe ich aber noch Dinge reingetan und das würde ich jetzt nicht verraten, wie das alles zustande kommt.
Was in dem geheimnisvollen Koffer, ja, genau. Ist, der die Pferdekutsche genau. Imitiert. Welche Geräusche imitieren Sie mit der Stimme? Wie lange müssen Sie dafür üben, dass Sie die Katze so hinbekommen? Ich würde es jetzt nicht versuchen, bei mir klingt die Katze anders und vor allen Dingen nicht so realitätsnah.
Naja, die Katze, die ist sozusagen schon sehr lange bei mir, weil ich bin ein großer Katzenliebhaber und durch mein vieles Unterwegssein beruflich kann ich leider keine Katze haben, weil dann säße die ganz oft alleine zu Hause und müsste gefüttert werden.
Also imitieren Sie die schon länger?
Ja, genau, die nehme ich einfach so mit.
Und weitere Tierstimmen, wie übt man zum Beispiel das Pferdewiehern? Das geht, glaube ich, auch ordentlich auf die Stimmbänder.
Auch darüber denke ich nicht so nach, also einfach machen, so meine Devise. Ja, wirklich einfach machen, also ausprobieren und so. Aber mich reizt es tatsächlich auch, jetzt, wenn ich da noch tiefer einsteige. Es gibt zum Beispiel, habe ich gehört, in Mecklenburg Seminare oder Wettbewerbe unter meist jungen Männern, die Hirschröhren nachmachen. Und da gibt es auch Preise für und so. Und da würde ich zum Beispiel gerne mal ein Praktikum machen. Oder dann habe ich neulich mit einem afghanischen Taxifahrer gesprochen. Und da gibt es so Dörfer, wo die Menschen sich mit Vogelstimmen unterhalten. Also mit so Vogellaute perfekt nachmachen können. Und das heißt aber dann auch irgendwas. Und da würde ich auch mal gerne ein Praktikum machen. Also das Feld ist nach oben noch offen.
Also man kann noch viel dazulernen. Sie können noch viel dazulernen, obwohl Sie schon so viel können. Ich habe es schon erwähnt, Sie sind eine Rarität in einem raren Beruf, weil Sie eben auf der Bühne Ihre Geräusche produzieren, also ausschließlich live. Mhm. Bei Ihnen kommt nichts aus der Konserve?
Nee, das ist auch das Prinzip der Regisseurin, also dass sie sagt, weil es gibt ja mittlerweile verschiedene Live-Hörspiel-Aufführungen und so und sie sagt eben auf keinen Fall Laptop, auf keinen Fall Elektronik auf der Bühne, weil die Idee ist wirklich so in diese 20er Jahre zurückzugehen und wirklich die Dinge in die Hand zu nehmen, alles analog, alles mit dem Mund oder mit der Hand gemacht sozusagen und das den Leuten auch zu zeigen, also dass die eben vor diesen Tischen mit diesen ganzen Gerätschaften sitzen und denken, ah okay, wofür ist das jetzt und das und so.
Wie läuft das auf der Bühne ab, wenn Sie das live vor Publikum vertonen ein Hörspiel? Ist das minutiös einstudiert? Kann man überhaupt irgendwas improvisieren in so einem Stück?
Nee, improvisieren ist gar nicht. Das ist ganz viel Logistik, ganz viel, dass ich das natürlich vorher alleine zu Hause mir alles auf die Tische lege, genau weiß, wo liegt welches Gerät für welches Geräusch. Dann habe ich meinen Plan, wo ich genau mir reinschreibe ins Textbuch, wann ich einen Umbau habe, wann ich was in die Hand nehme, wie viel Zeit ich dazwischen habe und so. Und ich habe Ihnen da so einen Plan mitgebracht, wo ich das dann einzeichne, damit ich auch nichts vergesse. Und es ist natürlich eine Katastrophe, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Aufführung hat. Wir hatten jetzt in Wien im Konzerthaus Premiere oder beim ZKM bei der Hörspieltagung. Und da hatte ich eine Papprolle, so eine Zewa-Wisch-und-Weg-Papprolle hatte ich nicht, die musste ich aber zersägen. Also das ist dann eine Katastrophe, wenn man nicht weiß, in welchen Laden gehe ich jetzt, um dann wieder so eine Papprolle.
Also die fehlte Ihnen?
Ja.
Und Sie mussten die mal schnell besorgen?
Genau. Oder auch frisches Gemüse. Also ich brauche dann immer frischen Stangensellerie oder frische Paprika, weil ich so Knochen breche und in Organen herum wühle in diesem Krimi, also Hitchcock, der Mieter. Genau. Und das muss natürlich frisch sein. Das habe ich ausprobiert. Wenn ich das einfriere, dann wird es ganz lappig. Also das ist nicht der Weg. Also dass man dann denkt, da wird es ja knackiger. Aber es liegt ja erstmal eine halbe Stunde auf der Bühne, bis dann der Mörder seine Leichen zerbricht.
Mit einer Selleriestange kann man Knochenbrechen imitieren.
Genau. Ganz knackfrischer Stangensellerie, besser kein Bio, also besser gut gedüngt.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie haben mir einen Zettel mitgebracht. Da ist also die Anordnung Ihrer verschiedenen
Requisiten
die Sie brauchen zum Geräusche machen. Das sieht aus wie ein Wimmelbild.
Ist es auch.
Ja, wie viel Equipment haben Sie dabei?
So an die 40 Kilo kommen schon zusammen. Also ich reise dann mit zwei großen Koffern. Und einer Tür, also ich habe auch so eine Tür mir bauen lassen. Genau, die ist dann an den Koffer dran geschnallt.
Ich reise mit zwei Koffern und einer Tür ist auch schön. Und Sie müssen offensichtlich dann auch ein bisschen durch die Gegend rennen während eines Stücks, weil von einer Ecke zur anderen.
Na, ich sitze eigentlich zwischen vier Tischen, auf denen meine Hauptsachen sind. Und dann gibt es aber noch eine Position an einem Barhocker, da stelle ich mich hin. Und da ist so diese Hauptmörderszene sozusagen, wo ich dann auf einem Barhocker nochmal einen Kochtopf habe, eben mit diesem Gemüse und mit diesen ganzen Sachen.
Aber das Timing muss absolut stimmen, ne?
Genau, also das ist absolut eine Timing- und Logistiksache. Also man muss gut organisiert und gut aufgeräumt sein für diesen Beruf.
Über die Faszination Live-Hörspiel sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Sie sind aber nicht nur Geräuschemacherin, sondern Sie sind auch Autorin, Gastgeberin von verschiedenen Veranstaltungen, Salonveranstaltungen zum Beispiel, Musikerin. Und ein Song von Ihnen, den hören wir jetzt hier, ist Digital Bohem.
Sei Berlin, sei kreativ, sei Berlin, sei du selbst. 24 Stunden, 7 Wochentage, 24 Stunden, ohne Nachtzulage, 24 Stunden sind wir kreativ, 24 Stunden, kein Wochenendtarif. 24 hours, 7 days a week, 24 hours, hey, give me a tweak. 24 hours, we're on creative call, 24 hours, let's have a ball. 24 Stunden, ich agiere total, 24 Stunden, Freiheit maximal. 24 Stunden, Standby auf aktiv, 24 Stunden, denken inklusiv. 24 Stunden dynamisch und flexibel, 24 Stunden mobil und sehr sensibel, 24 Stunden Selbstmotivation, 24 Stunden
ohne Ovation.
So, hoi, Berlin, so, hoi, kreativ, so, hoi, Berlin, so, hoi, du selbst. 24 Stunden mit Kulturbanausen, 24 Stunden online ohne Pausen, 24 Stunden ohne Perspektive, 24 Stunden zu Mittag eine Olive.
Ha, 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 ha,
24 hours, my laptop's my home.
24 hours if I'm not on my phone.
24 hours online with nerds. 24 hours just programmed words.
24 Stunden haben wir ein Motiv. 24 Stunden sind nicht lukrativ.
24 Stunden die Essenz der Gräm. 24 Stunden die Digitalwoche.
Das war Musik von meinem heutigen Gast. Die Künstlerin Annika von Trier ist Musikerin, Autorin und Geräuschemacherin. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, kreativ, so haben Sie es gerade gesungen. Ist das auch Ihr Leben?
Ja, na klar. Dieses Leben habe ich vor 25 Jahren gewählt oder beziehungsweise eigentlich als Kind schon wollte ich immer Sängerin, Musikerin sein, auf der Bühne stehen und habe eine große Neugier eben auch zu verwandten Berufszweigen, eben wie das Geräusche machen, wie das Schreiben, eigene Lieder schreiben, Hörspiel schreiben. Und ja, das füllt so einen Tag schon ganz schön aus.
Wie hat sich das als Kind bei Ihnen geäußert? Welche Rolle hat Bühne und Musik in Ihrer Kindheit gespielt?
Ach, ich habe immer schon so auch kleine Teesalons im Gartenhäuschen veranstaltet, so mit 8, 9 Jahren. Und dann irgendwelche Leute, die bei uns zu Besuch waren, eingeladen. Die mussten aber auch zahlen für den Tee. Pfefferminztee aus dem Garten gepflückt. 50 Pfennig. Oder
geschäftstüchtig waren sie offensichtlich.
Genau. Und wollte ganz früh auf die Bühne. Und dann war, als ich so 16 war, die Karlskühne Gassenschau. Das ist eine Schweizer Straßentheatergruppe, die mittlerweile riesig sind in Zürich. Vor 1000 Leuten spielen in alten Steinbrüchen und so. Die kamen nach Trier auf den Marktplatz und dann haben die da mit Seiltanz und mit Musik und Katapulten und Akrobatik Dinge veranstaltet. Und ich saß nur mit offenem Mund da und großen Augen, bin dann hin und habe gesagt, ah, nehmt ihr mich mit? Und dann sagten die so, hast du denn Ferien? Naja, hatte ich natürlich nicht. Und dann waren wir aber in Kontakt und ein Jahr später bin ich tatsächlich mit denen auf Tour gegangen als Praktikantin, als Straßentheaterpraktikantin und war dann so angefixt und habe gedacht, ach so, das ist ein Beruf. Also man kann so viel Spaß haben und ja, seine eigenen Sachen machen und kann davon auch leben. Und das war so die Entscheidung, ja gut. Also ich glaube, das ist damals so gefallen, die Entscheidung, das zum Beruf zu machen.
Mit 16,
dass Sie 16, Künstler, 17, ja, sowas. Mhm.
Also ein bürgerlicher, sogenannter bürgerlicher Berufswunsch war bei Ihnen nie vorhanden?
Nö.
Und Ihre künstlerische Bandbreite ist ja auch recht groß. Sie haben den Geheimclub gegründet, der sich einmal im Monat im Berliner Untergrundmuseum trifft. Sie sind Gastgeberin einer politischen Musikrevue namens Salon mit Experten. Wer sind die Experten?
Die Experten sind Karl Marx, Sigmund Freud, Bertolt Brecht, Henry Ford und Gott. Der sieht aber auch ein bisschen wie Karl Marx aus.
Und das sind Puppen?
Das sind Puppen von einer ganz tollen Puppenspielerin Suse Wächter. Und das haben wir zusammen produziert für das Karl-Marx-Jahr in Trier, 200 Jahre Karl Marx, letztes Jahr, 2018. Und bringen das jetzt aber in einer Neuauflage nächstes Jahr, also im Februar, 22. Februar, in der Uferfabrik in Berlin zum ersten Mal auf die Bühne und danach auch in Wien im Kabinetttheater. Genau, und da habe ich Songs für geschrieben, politische Songs über Klimawandel, Autoindustrie, Digitalisierung, Wegwerfgesellschaft. Und Karl Marx singt einen Rap, also einen Text aus der Nationalökonomie, die Allmacht des Geldes, das rappt dann Karl Marx, also Suse Wächter rappt das dann. Oder Gott singt den schönen Song Wegwerfplanet. Ja, genau, und dann haben wir noch einen tollen Schlagzeuger, Matthias Trippner, der das Ganze irgendwie rhythmisch, musikalisch unterstützt.
Also auch das eine Facette Ihres künstlerischen Schaffens. Nicht zu vergessen natürlich dann die Auftritte als Live-Geräuschemacherin. Und Sie sind nicht nur als Geräuschemacherin bei diesen Produktionen, bei diesen Hörspielproduktionen von Hollywood und Air dabei, sondern Sie sind auch selber Hörspielautorin.
Ja, auch noch ein neuer Berufszweig. Ich habe mein erstes Hörspiel geschrieben. Das wurde im Mai gesendet auf RBB. Wer Wagenitz, der nichts gewinnt. Und dann hatte ich die große Ehre und das große Glück, dass dieses Hörspiel nominiert war jetzt zum Deutschen Hörspielpreis der ARD. Und das war einfach toll, dann im ZKM in Karlsruhe dabei zu sein und die anderen Kollegen kennenzulernen und die tollen Hörspiele zu hören. Und ja, in diese Welt einfach noch mehr einzutauchen.
Wer vage nitzt, der nichts gewinnt. Mhm. Es geht um Ortsnamen in dem Stück.
Genau, es geht um Ortsnamen.
Ich habe nicht einen Sprachfehler, dass ich Wagenitz gesagt habe.
Nee, es ist ursprünglich von Rübezahl. Wer nichts wagt, gewinnt nichts, sagt ja schon Rübezahl. Und ich habe aber dann irgendwann angefangen, Bettine von Arnim, das geht um Bettine von Arnim, Hanna Höch und Jenny Marx. Die treffen sich als Geister auf dem Schloss Wiepersdorf, also auf dem Schloss von Bettine von Arnim, und haben aber alle seltsame Ticks. Also die Bettine von Arnim spricht eben nur in Brandenburger Ortschaften. Und Hanna Höch spricht nur in Blumennamen und Jenny Marx spricht nur in philosophischen Buchtiteln. Und also ich kann mal kurz was, sag ich mal was
anlesen? Sehr gerne.
Ja? Also jetzt Bettine von Arnim. Brief an Achim von Arnim, 1816. Liebe Rose Arnim, Wiepersdorf ist für dich das Nabelsdorf der Welt. Friedland ist hier für wahr und der Forst ist dein Ruhland zum Schreiben und dein Heimland. Ich fühle mich hier abgeschnitten. Mir fehlt hier die neue Zeit. Das Landin, dem wir leben, verändert sich. Ich möchte wieder mehr Präsentchen sein, Netzen. In meinem Berlinchen habe ich die Netze band und finde Anregung und viel Themesgrund. Hier fehlen mir die Salons, gute Gesellschaft, politische Gespräche. Und ich netzo doch so gern. Nicht nur mit Markgraf Pieske, mit Fürstenau und Gräfendorf und adlig Reichenhain, die nur protzen. Nein, ich muss mich auch unter die armen Leute mischen. Ich will meinen Senftenberg dazugeben, zu allem. Wir brauchen ein Königs Wusterhausen für das Volk, basta! Und nicht nur Almosen für die Arbeiter in der Eisenhüttenstadt. Niederheide mit der Ungleichheit! Ich bin deswegen mit Karlsdorf-Marxdorf verabredet, so um 1842. Nennhausen mir einen Grund, warum wir nicht so frei leben sollten, trotz Wedding und Ringsleben, wenn es uns beiden Freudenberg. Es ist Schwerin, diesen Zeiten Frau Walde und Künstlerin zu sein, das sag ich dir. Gerade wenn man Wildberg ist wie ich. Wer Wagenitz, der nichts gewinnt. Du verstehst mich. Ich muss nach Berlin. Nauen or never. Deine Bettine.
Ich glaube, ich habe an die 20, 30 Ortsnamen erkannt. Auf die Schnelle sind aber alles Ortsnamen aus dem Raum Berlin-Brandenburg.
Genau, alles, also genau, nur Brandenburg.
Wie ist die Idee dazu entstanden?
Ich hatte tatsächlich ein Stipendium im Künstlerhaus Wiepersdorf 2017 und wollte über Hanna Höch schreiben. Und dann kam mir aber Bettine in die Quere, die ich vorher noch gar nicht wahrgenommen hatte, so als romantische Schriftstellerin und auch politische Frau. Und habe dann natürlich da recherchiert und war von ihr umgeben so. Und dann hatte ich ein Konzert in Finsterwalde und fuhr durch Pitschenpickel.
Und dann dachte den ich Ort mir, gibt's wirklich, ja?
Den gibt's wirklich, genau. Pitschenpickel. Genau. Naja, und dann dachte ich, da lässt sich was draus tun. Dann sind wir jetzt eben dabei, das habe ich eben einen 8-seitigen Brief geschrieben und ein Teil dieses Briefes ist auch in diesem Hörspiel und ich bin aber jetzt dabei, ein kleines Büchlein eben zu machen, dass dieser Brief auch publiziert wird.
Könnten Sie ohne Bühne leben?
Nö.
Könnten Sie sich denn vorstellen, als Geräuschemacherin ganz klassisch im Studio zu arbeiten oder geht auch das nur auf der Bühne?
Habe ich erstmal wirklich als Bühnenberuf dazu genommen, so, weil ich einfach gerne mit Menschen auf der Bühne stehe oder auch alleine gerne mit meinem Akkordeon auf der Bühne stehe. Wenn ich dann das alleine machen müsste und nur für mich bin, ne? Also wenn das auch wieder verbunden wäre jetzt in ein Ensemble oder in eine Filmcrew oder sowas, ja, ne? So. Aber jetzt zu Hause, jetzt vorm Mikro zu sitzen, da irgendwas aufzunehmen, das würde mich jetzt nicht interessieren.
Aber was ist das, was Ihnen die Bühne gibt, worauf Sie nicht verzichten wollen?
Kommunikation.
Mit dem Publikum? Mhm.
Ja, wirklich dieser Austausch mit dem Publikum. Natürlich auch meine Ideen oder meine Haltung nach außen tragen. Vielleicht andere inspirieren. Also ich hatte gerade ein Konzert in Stralsund und da kamen so viele Menschen danach auf mich zu und haben mir dann erzählt, ich habe auch noch ein Akkordeon im Keller, ich habe es nie gespielt. Oh, ich wollte immer Schriftsteller werden. Jetzt bin ich schon Mitte 30 und ich so, naja, los. So. Das fand ich eigentlich schön. Also, dass die Leute wirklich so berührt sind und auch inspiriert sind und noch mal überlegen, okay, was wollte ich denn immer machen? Also so, was habe ich denn noch für kreatives Potenzial, was nicht ausgelebt ist? Mhm. Und das scheint irgendwie so ein bisschen überzuspringen.
Wie sind Sie zum Akkordeon gekommen? Das ist ja nicht unbedingt das Hipster-Instrument.
Noch nicht. Ich glaube, es löst auf jeden Fall bald die Gitarre ab. Ich habe es tatsächlich im Müll gefunden, 1993, also in einem Container. Zu der Zeit war ich noch Dramaturgie- und Regieassistentin an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. und bin dann durch die Marienburger Straße gelaufen, habe eigentlich eine Wohnung gesucht und dann stand da so ein Container und da lag ein Weltmeister-Akkordeon drin. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ein Wink des Schicksals. Bin runter zum Alex, also zum Alexanderplatz, weil da immer so Bands spielten und habe dann den Akkordeonspieler gefragt, sag mal, kannst du mal testen, geht es noch, kann man da was mitmachen? Und der spielte so ein bisschen und meinte dann, ich gebe dir 20 Mark. Und ich so, nö, kommt nicht in die Tüte, jetzt bin ich Akkordeonspielerin.
Einen weiteren Song von Ihnen wollen wir auch gerne hören mit Akkordeon und mit einem sehr witzigen Text, in dem sich wahrscheinlich viele wiederfinden. Jederzeit erreichbar heißt der Song. Erzählen Sie mal was zu der Entstehungsgeschichte dieses Songs.
Ja, das kommt, glaube ich, auch so ein bisschen aus diesem Digital-Bohem-Lebensstil, dass man ja immer das Gefühl hat, man muss eigentlich immer online sein und traut sich nicht mal aufs Land zu fahren, weil man da kein Netz mehr hat und nicht erreichbar ist, wenn jetzt irgendwas käme, was wichtig ist. Naja, dass man darüber aber vielleicht auch ein bisschen das Eigentliche verliert oder vergisst.
Ja, hallo? Ach, das ist ja eine Überraschung. Du, ich versuche schon die ganze Zeit, dich zu erreichen. Genau. Ich hatte dein Profil auf Face. Mhm. Du hattest mir diesen Tweet. Ah. Ach, auf Insta. Ah, ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ich habe gedacht, dass. Mhm. Mhm. Oh, ich habe gedacht. Mhm. Mhm. Du, ich wollte dir mal erzählen, was mir gestern. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Nur ganz kurz. Also gestern war der Christ. Ah, du musst los. Ah, verstehe. Okay. Nein, 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 kein Problem. Wir erreichen uns. Wir erreichen uns. Tschüss. Ich bin jederzeit erreichbar, ich bin immer gut vernetzt. Mein Telefon, meine E-Mails sind Tag und Nacht besetzt. Zeit für alle Fragen, Zeit für einen Chat. Ich gehe viel spazieren in meinem Internet. Ich habe eine Website und MySpace, Twitter, Xing. Ach, YouTube und Facebook sind unbedingt mein Ding. Ich habe 1000 Freunde, die kenne ich alle nicht. Wenn sie mal live zu treffen, darauf bin ich nicht erpicht. Ich habe eine Beziehung, wir sehen uns leider kaum, denn außerhalb des Chatrooms lässt jeder jedem Raum. Jetzt haben wir uns getroffen und er hat gleich gesagt, ich will dir mal was sagen. Und was habe ich gefragt? Mein Handy hat geklingelt, ich bin gleich wieder da. Dann meldet sich mein Festnetz, ich sage, hallo, ja, bin gerade am anderen Hörer. Momentchen, gleich zurück. Der Erste hat schon aufgelegt, der hatte zweite Glück. Dann tutet doch das Festnetz, dann war es nicht so dringend. Zurück in ihrem Zimmer, mein Mund nach Worten ringend. Doch er ist schon verschwunden. Ein Zettel auf dem Zettel? Ein Zettel auf dem Tisch? Bin jederzeit erreichbar, nur jetzt nicht mehr für dich.
Jederzeit erreichbar. Ein Song von Annika von Trier, die heute Abend zu Gast ist in SWR 2 Tandem. Musikerin, Autorin, Salongastgeberin und Geräuschemacherin. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihre Premiere als Live-Geräuschemacherin auf der Bühne? Das war ja vor 2 Jahren. Fast genau.
Genau, das war im Dezember 2017 im Wiener Konzerthaus, Mozartsaal, 750 Leute. Das war sozusagen mein Einstand, mein Debüt als Geräuschemacherin. Und da ging mir ganz schön die Sause vorher, weil ich das ja noch nie gemacht hatte und schon gar nicht vor so einem großen Publikum. Und es ist wirklich zum einen der Renner, was mich total freut, dass die Leute so ein Interesse haben. Also auch im ZKM sind die uns irgendwie den Saal eingerannt sozusagen und kamen gar nicht alle rein. Und in Wien ist es auch immer ausverkauft. Also es scheint ein großes Bedürfnis nach diesem Format zu geben. So. Und ich hatte dann so als Rettung, weil ich dachte, okay, große Bühne und so und jetzt mit meinen kleinen Geräuschen hier, ich muss irgendwas Großes haben und habe mir dann ein Donnerblech besorgt von Bob Rutman, dem Berliner Künstler, der mit den Stahlcellos dafür bekannt ist, und habe ihm das abgekauft, weil er hatte eins übrig, was er loswerden wollte, und hatte dann eben so ein riesen Donnerblech, wo ich dann immer schön, weil immer Gewitter war, dann immer so bumm, also so dagegen hauen konnte. Und damit fühlte ich mich schon mal ein bisschen sicherer. Aber es ist dann alles gut gegangen und ja.
Gar keine Panne. Auch nicht bei der Premiere.
Bei der Generalprobe schon, aber bei der Premiere nicht mehr dann.
Ach, das ist so soll es sein.
Ja, es war alles an einem Tag, von daher ein guter Vorlauf dann.
Die Wendeltreppe heißt das Stück. mit dem Sie Ihre Live-Geräuschemacherin-Premiere gefeiert haben, dann damals vor 2 Jahren. Das ist ein Live-Hörspiel der Reihe Hollywood und Air. Wir haben da vorhin schon drüber gesprochen. Es gab jetzt auch im ZKM in Karlsruhe bei den ARD-Hörspieltagen Der Mieter, auch in dieser Reihe Hollywood und Air. Das ist eine Hommage an die Zeit der 20er, 30er, 40er. Also Sie lassen alte Kunst wieder aufleben.
Ja, also es gab wohl wirklich diese Tendenz, also die berühmten Filmschauspieler auf eine Bühne zu stellen. Ich glaube auch Marlene Dietrich war dabei und verschiedene bekannte Namen. Und die das lesen zu lassen vom Publikum. Und die Faszination für die Leute war natürlich, wow, die kennen wir von der Leinwand. Und jetzt liest sie hier einen Text in dem Saal und man kann sie quasi direkt vor sich sehen. So.
Also Filme wurden zu Hörspielen adaptiert.
Mhm, genau.
Jetzt haben Sie mit Hollywood und Air speziell Thriller.
Ja.
Eignen die sich besonders gut?
Ja, ich denke ja, das ist ja die Wahl der Regisseurin, die sehr gerne Krimis und Thriller umschreibt, also ihre eigene Textadaption macht und die auch inszeniert. Es ist natürlich immer diese Spannung und ja, wer ist jetzt der Mörder und wie entwickelt sich das? Und das kann man natürlich wunderbar
als Und Sie würden den Sellerie wahrscheinlich auch in anderen Stücken nicht unbedingt gebrauchen zum
Knochenbrechen. Nö, bei der Wendeltreppe gab es keinen Sellerie, dafür habe ich Theremin gespielt, also ich spiele auch Theremin.
Was ist das?
Das ist ein Instrument aus den 20er Jahren, das erste elektronische Instrument eigentlich, was berührungslos gespielt wird. Also es geht dann so. Also man hat die Hände an 2 Antennen, aber in der Luft und berührt dieses Instrument nicht und macht aber damit diese ja, Thriller-Töne auch und ja.
Damals in den 20er, 30er, 40ern war alles handgemacht, musste es ja, weil es nicht die Aufzeichnungsmöglichkeiten gab wie heute. Hatte der Geräuschemacher damals einen anderen Stellenwert?
Ich weiß es gar nicht. Also ich meine, das ist natürlich schon immer das Besondere jetzt, ne? Weil man eben sieht, wie was handgemacht wird. Und gleichzeitig, also ich sehe es auch einfach als ein Handwerk und als was Dienendes, weil ich mit den Geräuschen die Geschichte voranbringe oder den roten Faden spinne, also auch in Verbindung oder im Dialog mit dem Musiker, der auch auf der Bühne ist. Also wir haben auch manchmal zusammen Einsätze dann. Und ja, es unterstützt die Schauspieler, glaube ich, also in ihrer Vorstellungswelt und wenn dann die Tür wirklich auf und zu geht oder die Schritte kommen oder ein Schuss fällt.
Vermissen Sie so eine Zeit, die Golden Days of Radio, in dem so handgemachte Hörspiele, handgemachte Geräusche eine ganz andere Rolle gespielt haben?
Naja, ich habe sie mir ja wieder in 2019 reingeholt, diese Zeit sozusagen. Und ja, alles, was ich mache, ist ja angelehnt auch an sozusagen alte Berufe, also auch sozusagen Chansonsängerin, Liedermacherin. Okay, heute ist es Singer-Songwriter oder auch das Schreiben und sowas. Das sind ja alles Berufe, die auch eine Zeit brauchen, auch eine Muße brauchen, um dann kreativ zu sein. Also ich schreibe zum Beispiel sehr gerne in meinem Garten und habe zum Beispiel auch, das könnte ich noch kurz, Moment. Also in meinem Garten schreibe ich auch gerne und da in dem Wintergarten habe ich tatsächlich auch angefangen, urbane Lieder zu schreiben und habe dann über Hannah Höch einen Text geschrieben, der nur aus Blumen besteht und zwar nur aus den Blumen, die Hannah Höch in ihrem eigenen Garten, also die Dadaistin Hannah Höch hat im Berlin-Heiligensee gelebt und da gibt es einen Garten und aus diesen Blumen, die Hannah Höch angepflanzt hat, habe ich einen Monolog geschrieben. Ich führe das mal gerade vor, ganz kurz. Stell dir vor, heute kam ein Journalist und hat mich nach Dada gefragt. Ach, so eine Kamelie. Da war ich ganz sauer, Kirsche. Immer diese krasse Fragen. Keine Ahnung haben die. Nicht das Bohnenkraut. Ich konnte mein Löwenmäulchen nicht halten. Doch jetzt sind wir wieder quitte. Ich mach mir eh keinen Bosskopf mehr. Kümmel dich um dich selbst. Das ist meine Devise. Ich bin ein fleißiges Lieschen.
Was ist denn das? Wo kommen jetzt die Vogelgeräusche her?
Das ist
wir haben nicht das Fenster aufgemacht, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern
das ist eine sogenannte Zwitscherbox. Und das ist eine kleine Box, so in Handgröße. Und da wohnen ganz viele Vögel drin. Das sind die ganzen ausgestorbenen Vogelarten. Die wohnen da noch drin und reden mit uns. Tada!
Mit Hollywood und Air, ich habe es schon erwähnt, bringen Sie alte Thriller als Hörspielfassung auf die Bühne. Würde eigentlich eine moderne Liebeskomödie funktionieren?
Da müsste man ganz viel küssen und sowas, ne? Und Herzklopfen käme schon mal gut vor. Weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist schon ganz gut, wenn so ein bisschen Donner und Schüsse und Knochen brechen. Also da kann man natürlich sehr viel mehr mitmachen und die Leute mehr mit schocken.
Welche konkreten Projekte aus dem großen Portfolio Ihrer künstlerischen Tätigkeiten stehen jetzt für Sie als nächstes an?
Ja, gerade bin ich dabei, eben diesen Brief, Brandenburger Brief, Bettine von Arnim, zu publizieren mit einem Grafiker. Der soll jetzt im Dezember noch erscheinen. Und dann habe ich Anfang Dezember, am 7. Dezember, ein Konzert mit meinen urbanen Liedern in der Uferfabrik. Und ich freue mich sehr, das ist nämlich im Wolfgang-Neuss-Saal. Und das finde ich eine schöne Referenz, weil Wolfgang Neuss für mich so der Hofnarr der Gesellschaft war mit seinen Satiren und seinen Texten. Und dann gibt es eben die große Premiere vom Salon mit Experten, mit Suse Wächter und Matthias Trippner am 22. Februar in der Uferfabrik in Berlin.
Haben Sie eigentlich noch für irgendetwas anderes Zeit zwischendurch?
Ja, zum Beispiel für meinen Garten, weil ich habe tatsächlich dieses Gedicht, was ich eben da vorgetragen habe, ist ja nur ein Ausschnitt daraus, das habe ich nachgepflanzt. Ich habe einen großen Garten, also in Schildow und am Naturschutzgebiet, und dann habe ich letzten Sommer dieses Gedicht, ich habe nicht nachgezählt, wie viele Blumen, habe ich aber dort nachgepflanzt, und das war eine große Freude.
Sie haben die Vogelbox wieder angemacht.
Genau, ich mache
sie
auch.
Lieben sie wirklich.
Na, immer wenn Blumen dran sind, denke ich mir, das passt ganz gut. Ich bin halt Geräuschemacherin.
Mit vollem Herzen. Bei allem, was Sie vorhaben, viel Erfolg. In naher und vielen in weiter Dank. Zukunft und weiterhin vor allen Dingen viel Kreativität wünsche ich Ihnen.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Annika von Trier ist Musikerin, Autorin und Geräuschemacherin und war zu Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann und für die Technik war Holger Merten verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.